Willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforschst du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge Macht der Epigenetik. Und ich habe heute mal wieder einen ganz besonderen Gast da, und zwar Harun Ahmad. Harun, schön, dass du da bist. Magst du dich einfach mal ein bisschen vorstellen?
Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Freue ich mich immer sehr. Ich bin Harun Ahmad, sitze in Frankfurt und habe vor, ich glaube, 10 Jahren die Origin Medical gegründet. Und wir sind spezialisiert auf Labordiagnostik, personalisierte Ernährung, Nahrungsmittelallergien, gesunde Ernährung, personalisierte Gesundheit. Das sind so die Themen, die wir besetzen und die auch meine große Leidenschaft sind. Ich mache das seit 20 Jahren. Und wie gesagt, ich freue mich sehr, dass ich eingeladen wurde.
Und das ganz Besondere auch bei dir ist, finde ich, du interessierst dich auf der einen Seite natürlich für diese ganze Labordiagnostik, Lebensmittel, was ist gesund, aber auf der anderen Seite lebst du das teilweise auch, oder nicht nur teilweise, sondern wirklich zum Beispiel meditierst du auch sehr gerne. Und auch unser Publikum, viele von uns, glaube ich, meditieren auch oder kommen so langsam in diesen Prozess rein, dass sie merken, dass Meditation wichtig ist. Vielleicht magst du erstmal ein bisschen was Privates zu dir erzählen. Wie bist du eigentlich in diesen Bereich gekommen und wer war auch hier vielleicht auch ein Mentor für dich?
Ich habe einen sehr verqueren Lebensweg eigentlich. Ich habe sehr, sehr viel Wert immer darauf gelegt, erstmal zu finden, wo fühle ich mich geborgen und was erfüllt mich. Und ich habe angefangen, ganz klassisch, ich habe mein Abitur gemacht in Deutschland, habe dann angefangen zu studieren, habe Informatik studiert, also medizinische Informatik, habe parallel bei Schering gearbeitet als Student und habe sehr, sehr schnell gemerkt, dass zwar das Thema Medizin und medizinische Technologien total spannend sind, aber dieses ganze Thema Wirtschaft, Konzern etc. so ganz schlimm war für mich. Also es waren drei sehr, sehr schwierige Jahre für mich. Und ich habe dann danach Musik studiert, klassische Musik, habe das auch beendet. Und habe da sehr, sehr viele Dinge gelernt, die mir heute unglaublich helfen. Habe dann dirigiert, ich habe Dirigieren studiert und klassische Gitarre und Klavier als Pflichtfach. Habe dann ein Tonstudio gegründet und eine kleine Plattenfirma. Das heißt, also ich war immer so ein bisschen so ein Suchender, aber nie nach wirtschaftlichem Erfolg, sondern eigentlich immer nur so nach so dem Thema Erfüllung. Es hat aber dazu geführt, dass ich nie so was Quantifizierbares für mich hatte. Also ich konnte eigentlich für mich selber nie sagen, guck mal, das hast du erfolgreich gemacht. Also ich hatte dann immer so sehr weiche Ziele. Ich habe sowas gesagt wie, ich möchte die beste klassische spanische Gitarren-CD aller Zeiten produzieren. So, ne, sowas. Und dann habe ich dafür gearbeitet, habe das gemacht, habe ein tolles Gitarrenduo produziert und kennengelernt. Aber ich habe nie gesagt, und ich möchte gerne 20.000 Stück davon verkaufen. Was natürlich so, wenn du eine eigene Firma hast, erstmal schlecht ist. Aber es ist auch immer eine gute Entschuldigung für dich, weil du lässt dich nie messen, außer über diese emotionale Komponente. Und das kann man sich immer sehr, sehr gut dann auch zurechtbiegen, wenn man möchte. Und dann irgendwann bin ich zurückgekommen ins Medizinische. Also mein Vater hatte eine Reihe von Herzinfarkten hintereinander. Das hat mich dann schon auch sehr, sehr geprägt. Und ich bin dann zurück in die Medizin gegangen und habe dann, glaube ich, wirklich so meine Bestimmung gefunden, als es darum ging, Nahrungsmittelallergien, ursachenbezogene Diagnostik zu entwickeln etc. Da habe ich sofort gespürt, da bin ich zu Hause. Weil es auch so wenig hierarchisch aufgebaut ist. Ne? Also das so in der Schulmedizin, was du merkst, das ist immer so ein Top-Down-Prinzip. Ne? Du hast irgendwo eine Fachgesellschaft und die prüft irgendwas und wenn die sagt, das ist gut, dann machen das alle. Und da ist dann wenig Platz für Experimente, wenig Platz für Erkenntnisse, für Erfahrungen. Und das war nicht gut für mich so. Ne? Das war nicht mein Weg sozusagen. So, ne? Mentoren habe ich eigentlich in der Musik viele gehabt, aber in der Medizin eigentlich bisher keine, deswegen. Aber ich habe viele Menschen kennengelernt, die mich sehr beeindrucken, muss ich sagen. So, ja, schön. Die viele tolle Wege auf, Dinge auf den Weg bringen, aber kein Mentor.
Ja, Du hast mir auch im Vorfeld erzählt, dass du in deiner Arbeit eigentlich auch erlebst, dass du siehst, dass viele Patienten, aber auch Menschen da draußen mit Glaubenssätzen rumlaufen, die in unserer Gesellschaft weit verbreitet sind, die eigentlich nicht wirklich wahr sind. Das heißt auch in Bezug auf Lebensmittel, wie ernähre ich mich zum Beispiel. Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
Also ich habe einen Vortrag, den ich gerne halte und der heißt der Mythos vom gesunden Lebensmittel. Und ich glaube, da ist man dann eigentlich schon richtig drin. Wir haben ein sehr rigides Verhältnis zu dem, oder diese Klassifikation, das ist gesund, das ist nicht gesund. Das ist etwas, was mir auffällt, was so unverrückbar geworden ist. Also ich meine, es hat uns, glaube ich, die Milchindustrie gut vorgemacht. Die hat irgendwann gesagt, Milch macht müde Männer munter und Milch ist gesund. Und wenn man sich das mal genau anschaut, was da eigentlich hintersteckt, dann ist das ein ganz interessanter Marketingkniff. Die sagen nämlich, in Milch ist Calcium. Und weil Calcium unbestrittenerweise gesund ist, ist auch Milch gesund. Das heißt also, wenn ich jetzt einen Uranblock nehme und den in Calciumpuder wende, dann macht es den gesund? Macht es nicht gesund, ne? Ja. Aber wir haben diese, und das kennen wir so aus, also jeder, ich meine, ich bin jetzt 54, ne, ich bin genau in dieser Zeit groß geworden, wo dann sowas wie an apple a day keeps the doctor away, habe ich von meinem Vater immer und immer wieder gehört und von meiner Mutter. Und das ist so dieses, das ist gesund, das ist ungesund. Obst ist gesund, Obst ist, dann kommt der Nächste und sagt, nee, Obst ist nicht gesund, weil da Fructose drin ist. Das heißt, da sind immer so Absolutismen drin und die gesamte Individualität, die geht flöten. Das ist so das Erste, was ich kennengelernt habe. Und das Zweite, was ich kennengelernt habe, ist, dass Menschen, weil Ernährung so unglaublich emotional ist, das fällt ihnen am schwierigsten, da eine Änderung herbeizuführen. Und ich glaube, dass Ernährung der größte und unterschätzteste Hebel ist, den wir Menschen haben, was für unsere Gesundheit zu tun. Ich will das auch gar nicht in so eine Rangliste bringen, aber wenn du viel mit Menschen redest, die abnehmen wollen oder mit Menschen redest, die fitter werden wollen, da wird häufig über so einen Bewegungsansatz gehen die Menschen und das ist natürlich auch richtig gut. Also Bewegung ist natürlich richtig wichtig. Aber Ernährung ist etwas, was wir viel, viel häufiger machen. Also ich habe mal so ein ganz simples Modell gebaut und ich habe gesagt, was macht eigentlich der menschliche Körper den ganzen Tag? Der macht eigentlich nur eine Sache, sich nämlich gegen das Sterben zu wehren, weil wir ja permanent Energie abgeben. Aber was ist denn da der Stoffwechsel? Wir atmen, wir nehmen Nährstoffe zu uns und das wird in einer Zelle zu ATP verwandelt und dann kann das Organ machen, was es halt so tut. Also wie ein Kamin. Da brauchst du gutes Holz, das muss trocken sein, dann brauchst du einen guten Anzünder, das sind unsere Enzyme und dann brauchst du Sauerstoff, damit dieses Feuer brennen kann und dann haben wir Wärme und das ist Energie. Und das ist das, was wir eigentlich den ganzen Tag tun. Das heißt, wir müssen gesunde Luft atmen und wir müssen Lebensmittel zu uns nehmen, die vollständig sind für diesen Prozess und die zu unserer Genetik passen und zu unserer Lebenssituation passen. Und jetzt kommt was ganz Fieses, nämlich unsere kulturelle und soziologische, unser soziologisches Branding, unsere kulturelle Hintergrund und unsere Emotion, die wir mit Essen verbinden. Und die steht dem unglaublich oft quer gegen. Also wir sagen, uns fällt es so schwer, das und das zu tun. Und ich habe tatsächlich Menschen, die an Krebs erkrankt sind, betreut, die gesagt haben, ich sterbe lieber, als dass du mir jetzt das Brötchen am Sonntag auch noch wegnimmst, weil du mir was von Gluten oder Kohlenhydrate nimmst. Also das geht so tief. Und deswegen ist es so schwer, aber deswegen ist es auch so spannend.
Ja, ich höre das auch immer wieder, zum Beispiel bei meinen Patienten, wenn sie sagen, okay, das muss ich jetzt noch verändern. Oh nee, das ist mir dann scheißegal. Da sterbe ich lieber dann früher. Und dann sage ich immer so, ah ja, ich glaube, darum geht es eigentlich gar nicht, sondern es geht darum, mit welcher Qualität wirst du dann zum Beispiel auch älter? Ja, wenn du jetzt dauernd Lebensmittel isst, die dich in eine chronische Entzündung bringen, nicht nur im Darm, sondern auch im ganzen Körper, dann haben wir eine große Problematik. Was schätzt du, wie viele Leute da draußen eigentlich mit Leaky Gut, also mit einer Darmpermeabilitätsstörung, aufgrund einer Entzündung vom Darm rumlaufen oder wo die Entzündung davor da war? Was schätzt du? Was ist so dein Eindruck?
Naja, sagen wir mal so, wir testen bei uns in den Laboren Nahrungsmittelallergien vom Typ 3 Und Nahrungsmittelallergien vom Typ 3 entstehen nur, wenn du ein Leaky Gut hast. Das ist ja die Ursache für Nahrungsmittelallergien vom Typ 3. Und wir haben geschätzt alle 100 Patienten mal einen, der keine Typ 3 Allergien hat. So, ne? Ja. Das heißt also, dann wären wir bei den 99%, die, also zumindest die Erwachsenen, die im Beruf stehen und die nicht selbst Optimierer sind und schon einen langen Prozess hinter sich haben, würde ich sagen, hat eigentlich jeder keine zu 100% funktionierende Darmbarriere.
Ja, ja, sehe ich genauso. Ja. Jetzt sind wir ja gerade bei praktisch schon beim Leaky Gut, bei chronischer Entzündung. Magst du vielleicht da mal kurz einsteigen? Du hast gerade darüber gesprochen, Lebensmittel können einerseits ein Apfel, kann für uns kann gute Stoffe haben, aber ein Apfel kann für uns auch negativ sein oder auch in Anführungsstrichen Milch zum Beispiel oder auch andere Lebensmittel. Warum ist das so?
Das ist einmal global so, braucht dein Körper eigentlich das, was du ihm zuführst? Ja. Und in welcher Menge braucht er das? Das ist ja, sagen wir mal, so eine Metaebene, ne? Also du kannst natürlich einen Apfel essen, aber wenn du aufgrund deiner Disposition eigentlich andere Nährstoffe gerade brauchst, weil du vermehrt verbrauchst durch Stress oder was auch immer, dann bringt der dir vielleicht nicht viel. Aber das, was wir eigentlich meinen, ist, jedes Lebensmittel besteht aus Proteinen. Und wenn du durch einen Leaky Gut Proteine vermehrt zu dir nimmst, auf die dann dein Körper mit einer Antikörperreaktion reagieren und dann diese Proteine angegriffen werden in deinem Blutkreislauf, dann kommt es am Ende einer sehr langen Kaskade immer zu einer chronischen Entzündung. Das ist das, was wahrscheinlich auch deine Hörer immer dann als Silent Inflammation schon kennengelernt haben. Das heißt also, Ernährung kann ein großer Auslöser für Silent Inflammation sein. Und das heißt, du nimmst Lebensmittel zu dir, die gesunde Eigenschaften haben, die du auch benötigst. Aber aufgrund einer gestörten Darmpermeabilität führt es am Ende eines langen Prozesses immer dazu, dass du jedes Mal, wenn du dieses Lebensmittel isst, es zu einem Entzündungsschub kommt. Und das ist kein Problem, wenn du es einmal hast und 10-mal hast und 100-mal hast. Aber wenn du das quasi täglich hast über Jahre, dann kann es zum richtigen Problem werden.
Das bedeutet, du isst Dinge. Die Dinge bestehen aus Proteinen. Also jedes Lebensmittel hat eigentlich Proteine beinahe. Und diese Proteine, auf die reagiert unser Immunsystem, weil diese Proteine in Anführungsstrichen unverdaut oder teilweise nur verdaut in die Blutbahn übergehen. Das Immunsystem darauf reagiert und sagt, dieses Protein, das ist falsch, das ist nicht richtig verdaut, weil die Darmpermeabilität, also die Darmblutschranke nicht da ist und das Immunsystem attackiert. Und dann entwickeln wir praktisch Nahrungsmittelallergien darauf, unser komplettes System reagiert darauf dann. Und was passiert dann in unserem System? Weil das ist nämlich spannend, wenn eine Silent Inflammation entsteht, also eine stille Entzündung im Körper. Ich kenne da so ein nettes Schaubild von Vorträgen von euch, wo es dann zu Mitochondriopathie und so weiter führt. Magst du vielleicht da ein bisschen näher drauf eingehen?
Ja, also also wir haben folgenden Prozess. Du hast eine gestörte, oder wie funktioniert ein gesunder Darm? Ein gesunder Darm funktioniert wie eine Burg. Du hast so eine Schutzschicht, das ist der Burggraben, das ist bei uns die Darmschleimhaut. Und dann hast du eine Mauer, und die ist am besten ja auch so gemauert, dass da keine Löcher drin sind oder ähnliches. Und dann hast du oben auf der Mauer noch die Ritter, die patrouillieren und die schauen nicht, dass da irgendwie Eindringliche hochklettern. Und der Darm funktioniert genauso. Und bei einem gesunden Darm muss jedes Lebensmittelprotein, was zerkleinert wurde, durch eine Darmzelle hindurch. Und in der Darmzelle bekommt es quasi einen Freifahrtschein. Du bist zwar ein fremdes Protein, also nicht körpereigen, aber du darf es passieren in den Blutkreislauf. Und mit diesem Visum weiß unser Blutimmunsystem, also die da im Blut patrouillieren, fremdes, aber ungefährlich. Mhm. Wenn du ein Leaky Gut hast, dann gelangen diese fremden Proteine neben den Darmzellen hindurch in den Blutkreislauf. Und jetzt fehlt denen diese Markierung. Und unser Immunsystem ist darauf trainiert, sehr, sehr schnell, ohne groß zu fragen, potenzielle Gefahren aus dem Weg zu räumen, und dann werden sogenannte IgG-Antikörper gebildet. Und die heften sich sofort an das Protein, und dann wird dieser sogenannte Immunkomplex aus dem Blut rausgeholt, wahrscheinlich weil das Blut, du kannst innerhalb von Minuten sterben, wenn dein Blut attackiert wird sozusagen. Deswegen wird es im Gewebe ausgelagert und dort wird es zerstört. Und wie macht das unser Körper? Bildet freie Radikale, Entzündungsmediatoren werden hochgeregelt und dann kommt es bei den Abbauprozessen auch noch zu Gewebeschädigung. Und wenn das chronisch wird, dann steigt quasi dein Entzündungslevel. Und warum dann bei dem einen Hautprobleme entstehen, bei dem anderen Müdigkeit, bei dem dritten Migräne, das könnte uns wahrscheinlich ein Epigenetiker viel besser erklären als ich. Ich glaube, das hat was mit einer genetischen Prädisposition zu tun.
Ja.
Aber genau weiß ich es tatsächlich nicht. Da hört unsere Arbeit dann immer auf. Aber wenn du das dann zurückdeklinierst, Leaky Gut beheben, mit Probiotika, Präbiotika, Lebensmittel identifizieren, die weglassen, damit der Antikörperlevel runtergeht, die Entzündung runterfahren. Mhm. Und so funktioniert es eigentlich. Und dass dann die Zellen mit einer sekundären Mitochondriopathie reagieren, das hat was mit dem chronischen Entzündungslevel zu tun. Und was genau dann in den Mitochondrien passiert, das kann ich dir gar nicht sagen. Ja. Aber Professor Paul, tolles Buch, der hat das sehr genau erklärt, man muss es verstehen können, aber.
da vielleicht nochmal kurz drauf einzugehen, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen das verstehen, dass praktisch, und das sehen wir ja jeden Tag eigentlich in der Praxis, oder du auch durch deine ganzen Tests, dass die Menschen, die Nahrungsmittelallergien entwickeln und dauerhaft diese Nahrungsmittel auch noch weiter essen, weil sie nicht wissen, dass sie darauf allergisch reagieren oder das Immunsystem auf sie reagiert, dass praktisch Entzündungen im Körper entstehen auf der einen Seite, diese Entzündungsmediatoren sich im ganzen Körper verteilen und es dazu erstens meistens auch zu einer Mitochondriopathie kommt. Das heißt, das sind die Mitochondrien, unsere Energiekraftwerke der Zelle funktionieren nicht mehr optimal. Und wir werden müde, träge vielleicht, aber auch ganz andere Erkrankungen können entstehen. Und was ich noch ganz spannend finde, ist nämlich den Zusammenhang, dass wenn wir zu viele Entzündungen im Körper haben, können natürlich auch unser Gehirn hier eventuell in Mitleidenschaft gezogen werden. Und damit als Beispiel, das eine unerkannte Ursache sein für Depressionen. Und da gibt es ja so eine nette Beschreibung hier, dass wir so eine Gut-Brain-Axis haben. Wir haben jetzt halt nämlich viel ja über den Darm gesprochen und vor allem über die Darm-Blutschranke, aber das Mikrobiom ist ja sozusagen auch nochmal eine ganz interessante Sache. Das heißt, wenn unser Immunsystem eigentlich oder unser Darm sich entzündet, dann entzündet sich ja oder verändert sich ja auch das Mikrobiom von uns, oder?
Genau. Das ist so ein bisschen schade, dass die Mikrobiomforschung noch nicht weiter ist, als sie ist. Mhm. Also ich glaube, dass da noch ganze Welten auf uns warten, an Erkenntnissen und an therapeutischen Möglichkeiten. Und was ich weiß, ist, dass das Mikrobiom im Wesentlichen auch dann durch diese Immunaktivierung steuert, was mit oxidativem Stress und nitrosativem Stress dann passiert. Und ich glaube, dass gerade diese Achse oxidativer und nitrosativer Stress dann auch dazu führt, dass du gerade in dieses Thema Depressionen und etc. reinläufst. So. Ja. Aber eigentlich, wir wissen ja noch gar nichts über das Mikrobiom. Ne? Und du siehst es auch, also ich finde das immer so spannend, viele, viele Therapeuten arbeiten immer mit den gleichen Probiotikern und Präbiotikern. Und die haben eigentlich auch alle einen irgendwie gearteten Erfolg. Mhm. Und die Theorie ist ja, also, ne, wir haben 1000 verschiedene Bakterienkulturen, die kennen wir alle nicht mal beim Nachnamen bisher. Mhm. Die haben noch Unterarten und jetzt geben wir Präparate mit 6 Stämmen, mit 10, 12 Stämmen, mit 30 Stämmen und schon passiert was. Weil einfach ein Verdrängungswettbewerb gestartet wird und die guten Bakterien versuchen, die schlechten Bakterien zu verdrängen. Aber jetzt stell dir mal vor, wir wüssten um die Funktionen von diesen Stämmen, wie wir da reagieren könnten therapeutisch. Also da halte ich das, ich meine, so Firmen wie Biovis etc., die sind da ja schon sehr weit, weil sie zumindest schon mal die Diagnostik dazu anbieten.
Ja.
Aber ich glaube, therapeutisch ist da noch viel, viel mehr drin.
Ja. Ja, vielleicht das auch nochmal kurz zusammenzufassen. Unser Mikrobiom können wir zum Beispiel durch einen Stuhltest messen und wir wissen mittlerweile, dass wir 500 bis 1000 unterschiedliche Bakterienstämme haben. Aber wir eigentlich als Präbiotikum, also wenn wir Bakterien extern zuführen, über Nahrungsergänzungsmittel meistens halt nur 5, 10, 20, 30 Bakterienstämme zuführen, obwohl wir 500 bis 1000 unterschiedliche Bakterienstämme haben. Und deswegen, du hast es vorhin auch so schön gesagt, um ein Leaky Gut oder auch den Darm zu therapieren, brauchen wir nicht nur Präbiotika, also Bakterienstämme, sondern auch Probiotika, sondern auch Präbiotika, also Ballaststoffe, weil die die Nahrung sind für unsere Darmbakterien. Und auch natürlich antientzündlich teilweise sind, was dann unsere Darmbarriere wieder auch unterstützen kann. Ich möchte noch mal ein bisschen auf diese Tatsache eingehen, weil du hast es so vorhin so schön gesagt, jedes Lebensmittel kann für uns natürlich auch negativ sich auswirken oder negativ für uns sein, selbst wenn jetzt halt zum Beispiel der Apfel eigentlich gesund wäre.
Schau dir, wenn wir mal in Deutschland bleiben, was denkst du, wie viele verschiedene Lebensmittel isst denn der Durchschnittsbürger in Deutschland pro Tag? Und gehen wir mal in einen Haushalt und gucken uns das Frühstück an. Ja. So, was haben wir da? Brot, Brötchen, Butter oder Margarine.
Ja.
Und dann ist da Käse, Aufschnitt, Marmelade. Wurst. Fall A. So, jetzt haben wir haben also glutenhaltige Lebensmittel, wir haben Milchproteine und dann haben wir vielleicht noch, ja, was auch immer, so ein bisschen Schweineprotein. Dann gibt es die nächste Fraktion, die macht das dann mit Müsli. Woraus besteht Müsli? Glutenhaltige Getreide, Milchprodukte, kommt noch ein bisschen Zucker rein und vielleicht ist es ein Schokomüsli, dann ist da nichts dran. Dann gibt es die dritte Fraktion, die macht das gesünder und die nimmt dann ein glutenfreies Müsli und nimmt eine Hafer- oder eine Sojamilch. Dann sind wir wieder bei zwei Hauptgruppen an Proteinen. Und dann gehen wir zum Mittagessen. Und was essen die Menschen am Mittag? Und dann haben wir wieder die Klassiker, die morgens das Schweine-Dings gegessen haben. Die essen dann vielleicht eine Pasta oder eine Pizza. Die etwas gesünder sind, essen vielleicht einen Salat oder dann mal beim Thai, ein Thai-Curry. Und abends gibt's dann wieder das Abendbrot. Das heißt, wir sind... Ich weiß nicht, also mach das mal mit den Menschen, wenn du mal ein Seminar gibst und sag, versuch mal 50 Lebensproteine, die du täglich isst, zusammenzustellen. Das wird dir gar nicht gelingen. Und das ist ein riesiges Problem. Und dieses regional, saisonal und bio, das ist ein so gutes Konzept, weil es so gut zu unserer Evolution passt. Aber wir haben alle, ich nenne es immer die Rewe-Krankheit. Wir haben einen Supermarkt, der uns ganzjährig mit jedem Protein der Welt versorgt, das wir haben wollen. Schön mit Lichtern so versorgt, dass es immer frisch aussieht. Ist dir mal aufgefallen, dass wenn du im Rewe gehst, es riecht nicht da. Da sind 4000 Lebensmittel oder 40.000 Lebensmittel und es gibt gar keinen Geruch. Wie kann es sein, dass Koriander nicht riecht? Und dann bist du da und dann, weil ja der Apfel so gesund ist, hast du plötzlich ganzjährig Äpfel. Und du hast ganzjährig aber auch Avocados und Mangos und Zitronen und Quinoa und so weiter. Aber unser Immunsystem kennt es gar nicht, weil unsere evolutionäre, also unsere Genetik dahinter das nicht kennt. Und das heißt, da kommen zwei Faktoren zusammen. Einmal die Häufigkeit des Konsums und die Einseitigkeit des Konsums. Und die ist ein Riesenproblem. Die ist ein Riesenproblem. Und jeder, der Probleme hat und der kein Test machen will oder so, dem sage ich regional, saisonal, bio und in 3 Monaten reden wir wieder. Das funktioniert sensationell.
Und dann aber auch in der Rotation, also dass man nicht zu viele, also einzelne Lebensmittel zu oft isst.
Genau, also das meinte ich ja eigentlich mit der Rewe-Krankheit, wenn du 365 Tage im Jahr die gleichen Proteine zu dir nimmst, das kennt 2 Millionen Jahre Genetik kennt das nicht.
Ja.
Und das ist, und während der Zeit sagen wir, ein guter Richtwert ist so alle 3, 4 Tage. Alle 3, 4 Tage gleiche Proteine ist gut. Ich würde es nie dogmatisch machen, weil dann auch die Lust weggeht und wir wollen auch nicht, dass noch mehr Lebensmittel weggeschmissen werden. Und wir sagen jetzt natürlich nicht, oh, du hast hier ein Hähnchen gebraten und jetzt ist da was übrig und isst das am nächsten Tag nicht. Aber das ist einfach so, diese abwechslungsreiche Ernährung, die ist einfach extrem wichtig auch für das Trainieren unseres Immunsystems. Und nicht dieses Funktionelle, da ist Vitamin C drin und deswegen nehme ich jetzt jeden Tag das Gleiche. Das ist halt nur so eine Seite der Medaille.
Ja. Ja, spannend. Das heißt, wenn ich mich saisonal ernähren würde und regional bio, dann habe ich ja automatisch schon die Rotation eigentlich drinnen.
Dann hast du automatisch die Rotation drin, genau. Ja. Also das heißt auch nicht, dass man nicht auch Quinoa zu sich nehmen darf, weil man nun mal jetzt nicht peruanische Genetik hat oder so, aber halt nicht irgendwie so ein Dogma draus machen und jeden Tag das Gleiche zu sich nehmen. Mhm.
Du hast vorhin auch deine Tests angesprochen, oder eure Tests. Ganz, ganz spannend. Und zwar, dass ihr messt ja die IgG-Antikörper. Das heißt, auf die der Körper oder die Antikörper, wo der Körper sagt, okay, dieses Allergen, gegen die gehe ich vor. Magst du vielleicht mal kurz auf deine Tests eingehen? Erstmal, wie kann man Tests bei euch machen? Welche Methode gibt es? Wie funktioniert das Ganze? Und dann gehen wir ein bisschen weiter noch.
Also wir haben verschiedene Tests, weil wir verschiedene Anwendungsfälle haben. Wir haben einmal Tests für Arztpraxen und Heilpraktiker und Heilpraktikerinnenpraxen, die für ihre Patienten und Patientinnen Tests anfordern können. Das nennt sich Food Sensor, das ist unser Labor in Münster. Und das ist ein Standard-ELISA-Verfahren, also Goldstandard für immunologische Testungen. Und wir testen Gesamt-IgG, das ist so uns extrem wichtig. Es gibt einen jetzt mittlerweile, glaube ich, 2,5 Jahrzehnte andauernden Streit unter den Immunologen. Sind solche Tests, haben die eine therapeutische Aussagekraft oder nicht? Und wir haben jetzt viele, viele Millionen Tests gemacht. Wir haben da eine ganz klare Meinung. Und die ganz klare Meinung ist, Gesamt-IgG ist ein sehr, sehr sinnvoller Test. Viele tausend Therapeuten, die das benutzen täglich, die das auch bestätigen können. Wovor wir immer Abstand nehmen, ist IgG4-Tests. Einfach weil IgG4 eine Subklasse unter IgG ist, die nicht in der Lage sind, das Komplementsystem zu aktivieren und deswegen auch keine Entzündungsreaktionen auslösen. Naja. Wir glauben, dass IgG4 ist unserer Meinung nach ein atypischer Typ 1, also IgE-Parameter, der eine beginnende Toleranz bei einer Sofortallergie, wie man das auch bei Heuschnupfen oder so kennen würde, darstellt. Aber Gesamt-IgG, also IgG 1, 2, 3 und 4, sehr, sehr sinnvoller Test. Wir haben eine zweite Linie, die nennt sich Biobalance. Das ist für Menschen, die eigentlich gesund sind und ihre Ernährung optimieren wollen, die zu Hause sind, die jetzt nicht beim Arzt sitzen. Da kann man sich die Tests dann online bei uns einkaufen und hat dann so eine digitale Optimierungsjourney, die man bei uns machen kann. Das sind so unsere beiden Linien für diese beiden Bereiche.
Ja, schön. Um nochmal kurz darauf einzugehen, weil du hast gesagt, die Immunologen streiten sich da so ein bisschen. Das ist ja auch ganz interessant. Ich kenne ein Paper, das hattest du mir mal gezeigt, wo genau diese Thematik vom Englischen ins Deutsche übersetzt wurde, aber falsch übersetzt wurde. Magst du mal kurz nochmal drauf eingehen?
Ja, also wenn man der Meinung ist, dass es ein Übersetzungsfehler ist, also es ist die eine Variante, aber am Ende ist es so, ich glaube 1995 war es, oder 2005 glaube ich, da hat die Europäische Gesellschaft der Allergologen und Immunologen ein Positionspapier geschrieben. Und dieses Positionspapier sagt sehr deutlich, IgG4 ist nicht geeignet für eine therapeutische Anwendung, also die Diagnostik, weil sie keine Entzündungsreaktion auslösen können. Und ein Jahr später hat die deutsche Gesellschaft, also die DGAKI, also die Deutsche Gesellschaft für Immunologie und Allergologie, ihre Leitlinien rausgegeben und schreiben im Vorwort, wir schließen uns der Fachmeinung der europäischen Kollegen an und übernehmen das in der übersetzten Form in unsere Leitlinien, dass... Und jetzt kommt diese Übersetzungsänderung vom Englischen ins Deutsche, Gesamt-IgG und IgG4 keine therapeutische Bedeutung haben. Mhm. Und plötzlich waren Gesamt-IgG-Tests auf Jahrzehnte eigentlich verbrannt. Obwohl es, und das haben wir in diesem, deswegen haben wir dieses White Paper geschrieben, wir haben da, ich glaube, zwischen 50 und 100 Studien angehängt, die zeigen, dass Gesamt-IgG ganz klar assoziiert ist an jede Menge chronische Erkrankungen.
Ja. Ja.
Und aber du hast eigentlich, also das ist so mein täglicher Job, du kommst irgendwo hin, du sagst, das ist ein mächtiges Tool, dann sagt er, was messt ihr, dann sagst du IgG und dann sagen die, ja, aber das ist doch Quatsch. Das sagen doch die Leitlinien. Und dann geht es, nein, das ist aber IgG4. Und dann bist du in so einem Detaillevel, wo die Hälfte sowieso schon aussteigt. So, ne?
Ja.
Genau, das ist so das, was damals da passiert ist.
Ja, und das ist eigentlich total traurig. Ja,
absolut.
Weil dadurch wir einfach auch falsch geleitet werden. Und deswegen ist auch so Aufklärung auch durch von deiner Seite oder von eurer Seite oder jetzt auch durch den Podcast einfach ganz, ganz wichtig, weil wir immer wieder diese Thematik natürlich auch von unseren Patienten, aber auch Klienten bekommen, die sagen, hey, was messt ihr denn da? Und dann muss man hier auch ein bisschen Erklärung liefern.
Ich glaube tatsächlich, dass es ein Politikum war. Das ist eine theoretische Meinung, das kann ich natürlich nicht verifizieren. Aber es wird immer kritisiert und das war ja in der Vergangenheit so, dass man dann immer sehr teure, große Tests machen musste. Mhm. Und dann hat der Patient plötzlich für 280 Lebensmittel einen Test gemacht, was in vielen Fällen wirklich sinnvoll ist, aber nicht in jedem Fall. Aber es gab keine kleinen Tests. Und dann haben die sehr viel Geld bezahlt. Und wenn du dann harte Ergebnisse hast, dann hieß es immer gleich, ja, du führst die ja in eine Mangelernährung. Mhm. Das mit der Mangelernährung, das halte ich, also in unseren Breitengraden in eine Mangelernährung zu kommen, da muss es schon einiges für tun. Das hat zumindest nichts damit zu tun, was du isst, sondern wie schlecht die Lebensmittel sind, die wir zu uns nehmen. Ja, das ist ja immer ein großer Unterschied. Ist es ein Qualitätsmangel oder ein zu wenig Essen? Mhm. Und wir bieten zum Beispiel ganz kleine Tests an. Bei Food Sensor kannst du, also wenn du willst, kannst du einen Allergen testen oder fünf oder zehn. Und dann ist es nicht für den Geldbeutel ein Problem zum Ersten. Und zum Zweiten, es geht ja nicht darum, dass du dein Leben lang diese Lebensmittel meidest, sondern du machst das wie bei einer Kur, eine Zeit lang, Darmwiederaufbau und dann kannst du diese Lebensmittel in der Regel auch wieder moderat einführen.
Mhm. Ja, schön. Auf eine Sache möchte ich noch mal ein bisschen näher eingehen, und zwar, wie diese Tests funktionieren. Einmal beim Heilpraktiker nimmst du Blut ab und beim Biobalance-Test ist es so, da bekommt man was zugeschickt und man holt sich das Blut, glaube ich, aus der Fingerbeere raus, richtig?
Genau, genau. Ja, genau, also wir haben, das eine ist die sogenannte venöse Blutentnahme, die in therapeutischen Praxen gemacht wird. So, das darf man natürlich zu Hause nicht und kann man auch nicht, ist gar nicht so leicht. Ja. Ich bin da immer ganz begeistert, wie man es schafft, Menschen Blut aus einer Vene zu holen. Genau, aber da holt man Blut aus einer Vene und dann wird das per Post quasi zu uns ins Labor gesendet. Das ist sehr stabil, also das ist unempfindlich gegen Transport und äußeren Bedingungen. Und dann können wir da Tests draus machen. Also wir haben ja auch andere Tests, so Histaminintoleranz, so die Aminoxidase-Messungen und so weiter. Und weil das nicht geht, aber auch für gesunde Menschen, die ihre Ernährung optimieren wollen, nicht opportun ist, jetzt zum Therapeuten zu laufen, haben wir das adaptiert in einen Test für die Fingerkuppe, so wie man das vielleicht bei Diabetikern oder bei den Laktatmessungen bei Sportlern kennt. Da kriegt man ein kleines Set nach Hause geschickt und jetzt habe ich hier sogar sowas.
Ne? Ja.
Piekst man sich hier mit so einem Dings in den Finger, dann nimmt man diese paar Tropfen Blut ab, schickt die ins Labor und kriegt seine Ergebnisse dann online in einem geschützten Bereich. Und das spart natürlich ganz viel Zeit.
Super. Genau. Ja, genau. Wenn wir uns, ja, du hast ja jetzt ja wirklich schon Jahrzehnte praktisch Erfahrung, hast du das Gefühl, dass in den letzten 10, 15, 20 Jahren, dass bestimmte Dinge rapide zunehmen, also jetzt zum Beispiel, dass die Menschen mehr Nahrungsmittelallergien entwickeln, also dass man sagt, das sind nicht nur 3, 4, 5 Lebensmittel, sondern 10, 20, 30, 40, 50 Lebensmittel, auf die sie allergisch reagieren?
Ich glaube, bei fast allen Prozessen bemerke ich das, dass wir eine dramatische Zunahme von Themen haben, also Allergien zum Beispiel. Also als ich ein Kind war, hattest du halt einen mit Heuschnupfen, heißt heute, hast du halt 15 mit Heuschnupfen in der Klasse. So, ne? Das ist ja auch ein allergologischer Prozess. Ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft, wir leben momentan als Gesellschaft nicht so, dass es geeignet ist, dass wir gesünder werden, auch als ja. Gesellschaft. Also wir haben diese gefühlte Unsicherheit, die führt ja zu verändertem Verhalten. Ja. Die führt zu einem veränderten Mindset. Und das kann ich bei allem eigentlich bestätigen, auch was Darm angeht. Also Darmprobleme, chronische Erkrankungen. Ich habe zwei Statistiken für dich. Die eine ist eine Umfrage von der Schwenninger Krankenkasse, aber eine repräsentative Umfrage. 30% aller in Deutschland lebenden Menschen sind überzeugt davon, dass sie Lebensmittel nicht vertragen, ein oder mehrere Lebensmittel nicht vertragen. Der Fachverband der Allergologen sagt, das sind aber nur 4,5%. Das sind, wenn es umrechnet in Millionen, 17 Millionen Menschen haben entweder eine kollektive Wahrnehmungsstörung, das ist nämlich genau die Diskrepanz zwischen den 20 Millionen und den 4,5 Millionen, oder aber sie vertragen Lebensmittel nicht und da kommt man nicht drauf. Und wenn du halt zu einem Allergologen gehst, dann macht er halt eine Typ-1-Allergietestung, fragt vielleicht nochmal nach Laktose und Fructose, ne? Also probieren Sie doch mal laktosefreie Milch, gucken mal, was passiert mit Ihrem Durchfall. Und wenn da nichts ist, dann hört er auf zu testen. Und dann bist du halt, dann liegt es halt nicht an Lebensmitteln. Diese Umfrage sagt was anderes. Und da gibt es eine zweite Studie von der Krankenkassenärztlichen Vereinigung, ist es, glaube ich, im Deutschen Ärzteblatt vor einigen Jahren veröffentlicht. 54% aller in Deutschland lebenden Menschen haben eine chronische Erkrankung. Also 38 Millionen Menschen sind das. Die haben eine chronische Erkrankung und die WHO hat in ihrem Health Report, also heißt Food and Health in Europe, ein bisschen älter, aber ist super spannend, die schreiben, dass 79% aller verlorenen Lebensjahre in Europa ernährungsassoziiert sind. Das ist dramatisch. Das sind dramatische Zahlen. Und ich kenne so viel, also in meinem privaten Umfeld, 30, 35, 36, 38 Jahre, das sind Migränepatienten, die haben Durchfälle, vielleicht ist es auch eine Berufskrankheit, so, ne? Aber, und da helfen einige Stellschrauben, deswegen bin ich ja auch so ein großer Fan von euch. Ein anderes Mindset bewegt halt Berge. Egal, ob das dann Ernährung ist oder ob es Sicherheitsgefühl ist oder ob das dann so ein proaktives Gesundbleiben ist.
Ja, genau. Und du hast eine wichtige Sache nochmal angesprochen, die ich nochmal betonen möchte. Viele gehen zum Allergologen und dann wird IgE getestet, also praktisch Typ-1-Reaktionen. Und das ist so diese typische Sofortreaktion. Ja, ich esse eine Haselnuss und mein Hals schwillt an, in Anführungsstrichen. Das ist so eine Typ-1-Reaktion. Aber diese IgG-Reaktionen, die sind halt eine ganz andere Reaktion. Die merkt man manchmal auch erst 24, 48 Stunden später. Und dann hat man das eigentlich überhaupt nicht mehr miteinander verknüpft, weil auch eine chronische Entzündung teilweise entsteht. Also von daher sind diese Tests auf IgG einfach auch so bedeutsam für viele. Und ich habe ein paar Freunde von mir getestet. Jeder von denen hat Allergien auf IgG. Und dann meistens halt die Dinge, die sie halt häufig gegessen haben, ja, Käse, Weizenprodukte, was haben wir da noch, teilweise Ei oder Geflügel, so welche.
Genau.
Das sind sowieso die drei Hauptallergene, Gluten, Ei und Milch. Ja. Gut, wir werden alles in die Shownotes mit reintun, damit ihr euch alle auch informieren könnt über die ganzen Sachen, über die wir heute gesprochen haben. Und ihr habt auch hier wieder gehört, wie wichtig es auch ist, sozusagen zu sehen, welche Stressfaktoren habe ich eigentlich alles auf meinen Körper und sich darüber zu informieren, weil wir Step by Step sozusagen in einer Welt leben, die nicht für uns gemacht ist. Ja. Harun, vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns deine Zeit geschenkt hast.
Sehr, sehr gerne. Ja.
Was würdest du dann ganz gerne noch so als letzten Satz gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben?
Vielleicht eine Erfahrung, die ich an mir selbst gemacht habe. Ich habe nämlich meine Ernährung ganz wesentlich umgestellt in diesem Jahr. Und ich bin ganz lange an ein, zwei Dingen gescheitert. Und ich habe mich immer gefragt, warum scheitere ich an dem, von dem ich glaube, dass ich am meisten Ahnung habe in meinem, so von dem, was ich so weiß, warum fällt es mir so schwer, Dinge zu verändern? Und ich habe gemerkt, dass man mit Small Steps, ohne Dogmen, man sollte nicht immer versuchen, alles richtig zu machen. Und ich habe irgendwann angefangen, ich mache ein ganz einfaches Beispiel, bin ich auch schon fertig. Das wirst du nicht gerne hören als Arzt und sagen, um Gottes Willen, was erzählt er hier? Aber ich erzähle es, wie ich da, also warum es für mich gut war. Ich wollte zwei Dinge verändern. Ich wollte mich anders ernähren und ich wollte mich mehr bewegen. So irgendwie Probleme ins Knie, im Knie bekommen habe und ich habe noch recht junge Kinder, so 4 und 7. Und ich habe gemerkt, das ist, man fühlt sich so alt, wenn man irgendwie auf dem Boden mit denen spielt und wenn man selber aufstehen will, dass man sich dann irgendwo überall abstützen muss plötzlich. So. Und das wollte ich verändern. Und was ich getan habe, ist das, was ich immer tue, ich habe erstmal recherchiert, was ist eigentlich das Richtige. Also dieses absolute, wie bewege ich mich, was mache ich und wie läuft man eigentlich und Radfahren und mit welchem Fahrrad macht man das und wie ziehe ich mich an und so weiter und so fort. Das Gleiche habe ich bei Ernährung gemacht. Und dann habe ich mir gesagt, ich mache nur noch eine einzige Sache. Ich frage mich bei einem, ist das jetzt besser, es zu tun oder es nicht zu tun? Und ich habe mein Büro in Frankfurt, in einem Gebiet, wo ich gar keine großen Einkaufsmöglichkeiten habe. Das heißt, ich habe nur einen Penny, ich habe einen Thailänder, der solche Reisportionen baut, da kann eine Armee von essen, und einen Bäcker. Und ich bin jeden Tag zum Penny gegangen und die haben nur diese Fertigsalate in Plastikschüsseln für 2,29 € mit Milch, mit so einem Joghurtdressing. Und das habe ich immer nicht genommen, weil ich gesagt habe, was soll denn das für ein Salat sein? Und dann ist da auch noch Milch und ich will ja keine Milch und Milchprotein und überhaupt und so. Und der Effekt war, ich bin dann zum Thailänder gegangen oder ich habe mir ein Brötchen gekauft.
Ja.
Weil, was soll da? Und dann habe ich einfach meine Sichtweise geändert und habe gesagt, ist es jetzt wirklich ungesünder für mich, einen nicht so guten Salat zu essen, statt ihn gar nicht zu essen und dafür wieder ein Brötchen zu essen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, eigentlich nicht. Und dann habe ich diesen Salat und dann habe ich einen Monat diese Plastiksalate gegessen. Das könnt ihr rausschneiden, wenn ihr sagt, das ist die falsche Message für eure.
Das ist eine tolle Geschichte.
Ja. Und dann ist ja genau das passiert, nämlich irgendwann war mir der Salat nicht mehr gut genug. Und dann kann ich den nächsten Step gehen. Und das gleiche habe ich gemacht mit Bewegung. Ich habe gesagt, mein Körper, also ich kann ja gar nicht jetzt 20 Kilometer laufen gehen und mir meine Knie kaputt machen, weil ich nach 300 Meter ja sowieso japsend in der Ecke liege. Das heißt, mein Körper, also ich brauche keinen Coach für das, sondern ich fange einfach an und brauche dann einen Coach. Also habe ich mir die erstbeste App genommen, die mir angeboten wurde für so ein Home-Training, so Calisthenics hieß das. Dann habe ich eine Calisthenics Challenge gemacht. Nach 20 Tagen war ich völlig im Eimer, weil das viel zu anstrengend war. Aber ich hatte einen Monat Zeit, mir dann eine bessere App zu suchen, statt es halt gar nicht zu machen.
Ja.
Und dieses irgendwie so als eine, ich finde es einfach toll, diesen Weg zu probieren und für sich zu finden. Und mittlerweile ist das alles gar kein Thema mehr. Mittlerweile bin ich halt genau der gleiche Arrogante, der sagt so, was isst du denn da an Plastik? Ja. Sollen da drin sein. Aber ich habe es mir erarbeitet, ich kann es mir jetzt leisten. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass ich abends, wenn ich mit Freunden im Restaurant bin, und das ist kein Scherz, weil ich wirklich auch jemand bin, der unglaublich gerne gut isst und Steaks und ich freue mich auf einen Salat. Ich freue mich auf einen guten Salat und ich esse zweimal am Tag Salat und ich liebe es. Und habe auch noch 9 Kilo abgenommen.
Ja, ja klasse. Ja. Ja, schön. Ja, danke für die Geschichte und auch für die private Einsicht. Sehr, sehr schön. Ja. Ihr Lieben, empfehlt gerne auch den Podcast weiter. Wir versuchen das Ganze hier wirklich ganz spannend für euch zu gestalten. Und wir hören uns beim nächsten Mal bei Macht der Epigenetik. Bis dann. Ciao.
Vielen Dank, Manuel. Auf bald. Tschüss.
Auf bald. Ciao.
Das war es für diese Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und du ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Website www.healversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Auf die Macht der Epigenetik.